NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Vor der Tarifrunde 2011. Einige Gewerkschaften platzieren ihre Vorstellungen. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm Regierungskrise in Italien. Der Lkw-Streik in Griechenland geht weiter. Und Betrugsverdacht bei Ärzten und Pharma-Großhändler in Niedersachsen. Zunächst aber nach Duisburg. Die Stadt bereitet sich auf die Trauerfeier vor, zu der morgen mehrere 10.000 Menschen erwartet werden, um der 21 Toten zu gedenken. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen Unbekannt, denn nach wie vor steht nicht fest, wer am Samstag versagt hat und wie genau es zu der tödlichen Massenpanik kommen konnte. Wer also ist verantwortlich? Immer mehr Stimmen beantworten diese Frage mit dem Namen Adolf Sauerland und fordern dessen Rücktritt. Doch der Duisburger Oberbürgermeister lehnt ab. Nun will die Fraktion der Linkspartei im Duisburger Stadtrat erreichen, dass Sauerland abgewählt wird. Zur aktuellen Lage Jörg Steinkamp.
Der Druck auf Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland wächst. Mittlerweile wenden sich auch bundespolitische Parteikollegen von ihm ab. Sauerland trage die politische Verantwortung für das Love Parade-Desaster, bei dem 21 Menschen starben und mehr als 500 verletzt wurden, sagte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Wolfgang Bosbach von der CDU. CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl urteilte, die Love Parade hätte nie und nimmer genehmigt werden dürfen. Von Sauerland war heute keine Stellungnahme zu bekommen. Klar ist, an der morgigen Trauerfeier wird er nicht teilnehmen. Um 11 Uhr wird diese übrigens wenige Meter vom Rathaus entfernt in der Duisburger Salvatorkirche stattfinden. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, da neben Bundeskanzlerin Merkel auch Bundespräsident Wulff erwartet wird. Für die Sicherheit ist dann die Polizei aus Essen zuständig. Tanja Horn von der Essener Polizei dazu.
Die Duisburger Polizei steht in der Schusslinie. Das hat auch mittlerweile jeder mitbekommen. Bei Einsätzen dieser Größe, dieses Ausmaßes, ist das ganz normal und nicht ungewöhnlich, dass eine größere Behörde, und das ist Essen für Duisburg, einen Teil der Organisation übernimmt. Und die Trauerfeier morgen ist davon betroffen. Das machen wir für die Duisburger.
Den Angehörigen wird während des Trauergottesdienstes ein Kondolenzbuch übergeben, das tagelang an der Unglücksstelle ausgelegen hatte. Der Tunnel soll während der Trauerfeier morgen gesperrt bleiben.
Im Augenblick sieht es so aus, dass täglich Trauernde in den Tunnel stehen und Abschied nehmen und auf ihre Art und Weise das Geschehene verarbeiten. Das wird am Samstag nicht möglich sein. Die Tunnel werden tatsächlich geschlossen sein.
Bei der Feier wird mit einem großen Andrang gerechnet. Deshalb wird der Gottesdienst im Duisburger Stadion und in 12 Kirchen auf Großbildleinwänden übertragen. Von Angehörigen einer Opfer kommt unterdessen Kritik am Termin des Gottesdienstes. Wie die Angehörigen zweier Verstorbener dem WDR mitteilten, findet zur gleichen Zeit die Beerdigung ihrer Familienmitglieder statt.
Und die ARD wird die Trauerfeier morgen ab 10.45 Uhr übertragen. Zu unserem nächsten Thema und damit zu den Gewerkschaften. Da hat sich der Vorsitzende der NGG, der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Franz Josef Möllenberg, heute in der Süddeutschen Zeitung zu Wort gemeldet und sein Ziel für die Tarifrunde im kommenden Jahr definiert. Möllenberg sagte wörtlich, wir müssen Abschlüsse in Richtung 3% hinbekommen. Und auch andere Spitzengewerkschafter wollen einen Nachschlag. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Die Arbeitgeber sollten sich in besseren Zeiten daran erinnern, dass die Gewerkschaften sich in der Krise sehr verantwortungsvoll gezeigt haben. Viele Bosse reden vom neuen Boom und darum müssten auch kräftige Aufschläge bei den Löhnen her. So formulierte es zum Beispiel der Vizechef der IG Bau. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrungsgenuss Gaststätten wurde konkreter, an die 3% mehr Geld sollten es schon sein. Bald werden die Gewerkschaften Gelegenheiten haben, für ihre Forderungen zu kämpfen. In der Nahrungsindustrie mit ihren 520.000 Beschäftigten stehen in einem halben Jahr größere Tarifverhandlungen an. In der Stahlindustrie wird schon ab September verhandelt. 85.000 Menschen arbeiten dort. Bei der Deutschen Bahn starten die Tarifverhandlungen Mitte August. Im öffentlichen Dienst und in der Bau- und in der Chemieindustrie wird zwar erst im kommenden Jahr über neue Verträge geredet werden, aber zumindest für die Chemie gilt, in Bereichen, in denen Mitarbeiter krisenbedingt Einbußen hinnehmen mussten, sollte geprüft werden, ob ein Ausstieg aus solchen Sparverträgen nicht schon vorher möglich ist. Flexibilität ist ja keine Einbahnstraße, so ein Gewerkschaftsboss. Bundeswirtschaftsminister Brüderle von der FDP forderte trotzdem Augenmaß bei den anstehenden Lohnrunden. Er zeigte Verständnis für die Forderungen, mahnte aber, bei allen anstehenden Tarifverhandlungen dürfe das große Ziel nicht aus den Augen verloren werden, nämlich die Anzahl der Arbeitslosen sollten möglichst schnell unter 3 Millionen sinken. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände wies die Gewerkschaftsforderungen zurück. Es wäre fatal, den beginnenden Aufschwung durch überzogene Lohnforderungen zu gefährden, erklärte ein Sprecher. Die konjunkturelle Entwicklung sei weiterhin risikobehaftet. Die deutsche Wirtschaft habe noch lange nicht das Niveau vor der Krise erreicht. Nicht ganz dazu passen die Zahlen, die in den letzten Tagen erschienen sind. Viele deutsche Großkonzerne haben wieder hohe Gewinne gemeldet. Nach einer Analyse dürften in diesem Jahr wieder alle 30 Unternehmen aus dem deutschen Aktienindex, dem DAX, das Gesamtjahr im Plus abschließen.
Soweit der Beitrag von Carsten Schabowski. Also die Arbeitnehmervertreter wollen auch von der wirtschaftlichen Erholung profitieren. Oder ist das alles gar nicht so? Wolfgang Otto kommentiert.
Manche Aufregung erklärt sich allein dadurch, dass irgendwer irgendetwas ein bisschen falsch verstanden hat. So ist es auch in diesem Fall. Da sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Franz Josef Möllenberg, bei der Tarifrunde im nächsten Jahr wolle er einen Lohnplus in Richtung 3% anpeilen. Es folgt ein Aufschrei. Die Gewerkschaften plädierten für ein Ende des Maßhaltens, heißt es. Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Aber so ist es nicht. Wahr ist das Gegenteil. Die deutschen Gewerkschaften halten seit Jahrzehnten Maß. Und die Zahlen, die bisher auf dem Tisch liegen, belegen, dass sie das auch in Zukunft tun werden. Die Forderung nach einer 3%igen Lohnerhöhung nach Jahren der eher mickrigen Einkommenszuwächse ist eher bescheiden, jedenfalls alles andere als maßlos. Schon ein Blick ins Ausland zeigt, dass wir mit den Gewerkschaftsführern hierzulande äußerst gut bedient sind. In den letzten Jahren haben sie ihre Besonnenheit unter Beweis gestellt. Selbst in der Hochkonjunktur 2008, als die Wirtschaft so richtig brummte, führten die Lohnverhandlungen zu einer Steigerung der Tarife um gerade mal 2-4%. In der anschließenden, unerwartet heftigen Krise wurde die in diesen Tarifverträgen eingebaute Flexibilität genutzt. Vereinbarte Lohnsteigerungen wurden ausgesetzt, Auftragsrückgänge mit Hilfe des Abbaus von Arbeitszeitguthaben überbrückt. Mitunter haben Beschäftigte bei Unternehmen, die von der Pleite bedroht waren, auf Lohn verzichtet. Bei Gehaltsrunden, die schon im Schatten der Krise abgeschlossen wurden, begnügten sich große, starke Gewerkschaften mit Einmalzahlungen. Äußerst maßvoll. Wenn jetzt einige Gewerkschaftsführer stärkere Lohnerhöhungen fordern, dann ist das Ausdruck eben jenes Bemühens, das rechte Maß zu finden. Der Aufschwung ist da. Viele Firmen machen wieder gute Gewinne. Da ist es nur gerecht, wenn auch die Beschäftigten mehr verdienen. Und vernünftig ist es auch, weil mehr Geld in den Taschen der breiten Masse den Aufschwung sogar beflügeln kann. Das Ganze geschieht natürlich mit Augenmaß. Die IG Metall hält an dem vereinbarten Lohnplus von 2,7% fest, obwohl dieser Vertrag noch unter schlechteren wirtschaftlichen Vorzeichen abgeschlossen wurde. Die Chemiegewerkschaft fordert nicht mehr, als den laufenden Tarifvertrag zu überprüfen, und zwar darauf, ob man die darin enthaltenen Zugeständnisse zur Sicherung von Jobs nicht vorzeitig auslaufen lassen kann. Nein, das alles sollte uns nicht schrecken. Solche Lohnforderungen werden die deutsche Wirtschaft sicher nicht in den Abgrund stürzen. Zur Erinnerung, die großen und kleinen Krisen der jüngsten Vergangenheit sind nicht durch überzogene Tarifabschlüsse verursacht worden. Und das wird auch für die nächste Krise gelten.
Wolfgang Otto kommentierte die Tarifforderung einiger Gewerkschaften für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Union und FDP streiten in Berlin. Es geht um die Reform der Sicherungsverwahrung. Experten von CDU und CSU aus Bund und Ländern haben sich da gestern auf eine gemeinsame Linie verständigt. Aber sie wollen nicht, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung abgeschafft wird. Also eine nachträglich verhängte Wegsperre verhängt werden kann, wenn sich der Verurteilte erst im Verlauf der Haft als nach wie vor gefährlich herausstellen sollte. Genau das aber will die Bundesjustizministerin von der FDP. Darüber wird also gestritten mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Und bis sich eine Einigung abzeichnet, ist nun erst einmal der Bundesgerichtshof gefragt. Näheres von Sabine Henkel.
Das, was heute in Kraft tritt, ist erstmal nur eine Zwischenlösung, bis sich Union und FDP auf ein Gesetz verständigt haben. Das ist notwendig, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte es verlangt. Er sieht in der Sicherungsverwahrung eine doppelte und deshalb unzulässige Strafe. Jetzt müssen zwei Dinge geklärt werden. Was tun mit Altfällen, also mit Straftätern, die schon in Sicherungsverwahrung sitzen? Und was tun mit Neufällen, also mit zukünftig Straffälligen? Für die Altfälle sind bisher die Oberlandesgerichte zuständig. Jedes entscheidet anders, bis heute. Denn von nun an hat der Bundesgerichtshof das letzte Wort. Er entscheidet, ob ein Straftäter, der in Sicherungsverwahrung sitzt, freikommt oder nicht. Für die zukünftigen Fälle ist ein Gesetz in Arbeit. Die Eckpunkte dafür hat die Bundesregierung schon beschlossen. Danach soll die Sicherungsverwahrung nur noch sehr selten angeordnet werden können, und zwar in schweren Fällen, also bei Sexual- und Gewalttätern. Der Unionsfraktion reicht das nicht. Sie will grundsätzlich an der nachträglichen Sicherungsverwahrung festhalten und einen Kabinettsbeschluss kippen. Auch der Vorschlag der FDP-Justizministerin zur elektronischen Fußfessel reicht der Union nicht. Die Fußfessel sollen Straftäter tragen, die aus der Haft entlassen werden, aber weiterhin als gefährlich gelten und nicht von vornherein zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. Der Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Die Zwischenlösung, die von heute an gilt und dem Bundesgerichtshof das letzte Wort erteilt, könnte also eine vorläufige Dauerlösung werden, bis das die Koalition sich einigt.
Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen einen Pharmagroßhändler und rund 50 niedersächsische Ärzte. Der Vorwurf, sie sollen mithilfe fiktiver Rezepte im großen Stil die Krankenkassen betrogen haben. Arne Meyer informiert.
Der Vorwurf wiegt schwer, Bestechung und gewerbsmäßiger Betrug. In diese Richtung gehen die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Verden gegen etwa 50 Ärzte und einen Medikamentengroßhändler aus Niedersachsen. Mehrere Jahre lang soll dieses regelrechte Netz aus Medizinern und Lieferanten, unter anderem aus Celle der Region Hannover und Hameln, die Krankenkassen betrogen haben. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Silke Streichsbier bestätigte heute Recherchen von NDR Info.
Einmal soll Sprechstundenbedarf von einer Firma abgerechnet worden sein mit der Krankenkasse, obwohl dieser gar nicht geliefert worden ist und auch nicht bezahlt worden ist. Und es sollen Zuwendungen an Ärzte geflossen sein, damit eine bestimmte Firma besonders bevorzugt mit Rezepten dann bedient wird.
Sprechstundenbedarf, das kann eine Salbe sein oder eine Spritze, die der Arzt einem Patienten direkt in der Praxis verabreicht. Die dabei verwendeten Rezepte sind nicht patientenbezogen. Deshalb ist es für die Krankenkassen, mit denen sie, wie in den aktuellen Fällen über einen Großhändler geschehen, abgerechnet werden, nicht nachvollziehbar, wer genau welches Präparat bekommen hat.
Ob das Ganze sozusagen professionell angelegt ist, das können wir noch nicht beurteilen. Die Ermittlungen sind dazu noch nicht abgeschlossen. Wir warten noch darauf, wie die Beschuldigten sich dazu äußern. Und wir warten auch noch darauf, dass wir feststellen können, wie der Schaden im Einzelnen ist.
Nach Informationen von NDR Info ist den Krankenkassen durch diese Form des Abrechnungsbetrugs ein Schaden in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro entstanden. Unerträglich und nicht akzeptabel, findet das Jörg Niemann, Leiter des Verbandes der Ersatzkassen in Niedersachsen, kurz VDEK.
Denn man hat Dinge aufgeschrieben auf Rezepte und hat ganz andere Sachen bekommen. Das kann man also nicht irgendwie dem System anlasten, sondern hier ist wirklich mit krimineller Energie bewusst vorgegangen worden, um zusätzliches Geld zu kassieren.
Und gegen diese kriminelle Energie seien die Kassen fast machtlos, so Niemand weiter. Allerdings habe ihn das Ausmaß des Skandals überrascht. In eine ähnliche Richtung gehen die Äußerungen einzelner Kassen. DRK-Sprecher Reinhardt sagte, die jüngsten Fälle machten deutlich, dass es leider schwarze Schafe gäbe, die dem Berufsstand der Ärzte schweren Schaden zufügen. Die Ärztekammer Niedersachsen wollte den Fall nicht kommentieren, mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Insider rechnen damit, dass der Skandal noch weitaus größer sein könnte. Alleine in Niedersachsen liegt das jährliche Budget von Sprechstundenbedarf bei 200 Millionen Euro. Bundesweit sind es geschätzt 2 Milliarden. Damit dieses Geld, die Beiträge der Krankenversicherten, also nicht in falsche Kanäle fließt, müsse der Staat die Staatsanwaltschaften personell und finanziell besser ausstatten. Das fordert Thomas Ballast, VDEK-Bundesvorsitzender.
Es scheint mir wichtig zu sein, dass man Profis in dem Bereich hat. Da scheint es so zu sein, dass man vielleicht noch mehr von diesen Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebrauchen könnte. Im Moment könnte ich mir da noch eine intensivere Bearbeitung vorstellen.
Wann die Ermittlungen gegen die etwa 50 Ärzte und Großhändler aus Niedersachsen möglicherweise in erste Ergebnisse, zum Beispiel eine Anklage, münden, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Verden könnte das noch bis 2011 dauern.
Italiens Regierungen haben immer wieder schwere Krisen erlebt, egal welcher Couleur die Regierung war. Nun hat es die Mitte-Rechts-Regierung von Silvio Berlusconi erwischt. Ein offener Streit ist ausgebrochen zwischen dem Ministerpräsidenten und seinem bisherigen Verbündeten, Parlamentspräsident Gianfranco Fini. Und 32 Fini-getreue Abgeordnete haben nun die gemeinsame Regierungspartei PDL, Volk der Freiheit, verlassen. Aus Rom, Gregor Hoppe.
Nebenan hatte einst der Prozess gegen Galileo Galilei stattgefunden. Im römischen Luxushotel Minerva bewies Gianfranco Fini, dass sich doch etwas bewegt in Italiens größter Regierungspartei. Nach Monaten des Streits zwischen Fini und dem Partei- und Regierungschef Silvio Berlusconi hat der starke Mann der Nationalen, der Präsident der Abgeordnetenkammer, heute endgültig den Bettel hingeschmissen. Er sei gestern, so Fini, binnen 2 Stunden ohne die Chance auf Stellungnahme praktisch aus der Partei hinausgeworfen worden, die mitzubegründen er beigetragen habe. Und dann verlas Fini aus dem Dokument jene Vorwürfe, die ihm der Parteivorstand machte, wobei Fini bei den wörtlichen Zitaten vor Ironie geradezu triefte. Er sei, so Fini, folgender Punkte für schuldig befunden worden.
Stillicidio di distinguo o contrarietà.
Ständig wiederholter Absetzung oder Gegnerschaft gegenüber der Regierung, zersetzender Kritik gegenüber Parteibeschlüssen, systematischer Angriffe gegen Rolle und Gestalt des Regierungschefs. Darüber hinaus hätte ich beständig Haltungen formuliert und sogar, beachtet welche Untat, Gesetzeseingaben, die dem Wahlprogramm der Partei zuwiderliefen.
Programm elettorale.
Wen solche Formulierungen an stalinistische Schauprozesse erinnerten, lag nicht ganz falsch. Fini, der wiederholt mehr innerparteiliche Demokratie und Transparenz gefordert hatte, beschuldigte Partei- und Regierungschef Berlusconi keinerlei Verständnis noch Achtung für die Spielregeln in einer parlamentarischen Demokratie aufzubringen. Fini,
la concessione non propriamente liberale della democrazia.
Der nicht eben liberale Begriff von Demokratie, den der Abgeordnete Berlusconi hier unter Beweis stellt, geht auch aus der Einladung zum Rücktritt hervor. Weil mir nämlich, und hier zitiere ich wieder aus dem Schreiben, im Amt des Kammerpräsidenten das Vertrauen der Partei entzogen wird, da ich dieser Rolle, wie sie von der Mehrheit, die die Parlamentswahlen gewann, mir nahegelegt wurde, nicht gerecht geworden sei. Zitat Ende. Natürlich trete ich nicht zurück, weil jedermann weiß, dass der Kammerpräsident die Regeln garantiert und die überparteiliche Führung der Arbeit der Kammer und ganz sicher nicht die Koalitionsmehrheit absichern soll, die ihn gewählt hat.
L'attività della Camera non deve certo garantire la maggioranza che lo ha eletto.
Er verstehe sich nicht als Angestellten eines Privatunternehmens Sofini. Er dankte seinen Getreuen, mit denen zusammen er nunmehr die Berlusconi-Partei verlässt. In beiden Kammern des italienischen Parlaments entstehen nun eine neue Fraktion bzw. Gruppe mit Namen Zukunft und Freiheit für Italien. Italiens größte Regierungspartei zeigt ein bestürzendes Verständnis davon, was der zweite Mann im Staat zu tun habe. Diese Erkenntnis ist so neu allerdings nicht. Und Fini scheidet aus der von ihm mitbegründeten Partei Volk der Freiheit durchaus angeschlagen aus. Einige Nationale verbleiben schließlich bei Berlusconi. Und zudem stellt sich die Frage, ob Fini das, was er heute über Berlusconi sagte, nicht schon hätte wissen müssen, als er vor gut 1,5 Jahren mit ihm zusammen das Volk der Freiheit aus der Taufe hob.
Ja, und wir schauen nach Griechenland. Seit Tagen streiken dort die Tank- und Lastwagenfahrer. Die Stimmung heizt sich zunehmend auf. Die Lkw-Fahrer protestieren gegen die Liberalisierung ihres Metiers, so wie es die Europäische Union verordnet hat. Der Streik hat Folgen vor allem für die Tankstellen, denn denen geht das Benzin aus. Und das heißt, die Waren können nicht nachgeliefert werden in die Supermärkte und die kleinen Läden. Einzelheiten dazu nun von unserem Korrespondenten Ulrich Pick.
Die griechische Regierung hat angekündigt, dass sie gegen die streikenden Tank- und Lastwagenfahrer hart vorgehen will. Wie Transportminister Dimitris Rappas erklärte, soll das Militär mit eigenen Tankwagen in die Raffinerien fahren und dann die Tankstellen des Landes mit Treibstoff versorgen. Zudem solle alles unternommen werden, die am Mittwoch verabschiedete Dienstverpflichtung für die Streikenden durchzusetzen. Unterdessen ist es in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki zu ersten Zusammenstößen zwischen der Polizei und streikenden Tankwagenbesitzern gekommen. Letztere hatten mit ihren Wagen die Einfahrt zu einer Raffinerie blockiert und weigerten sich, diese freizugeben. Mindestens 2 Menschen wurden verletzt. Am Nachmittag hatten sich nach einer mehrstündigen Sitzung mit einer anschließenden Abstimmung die griechischen Tank- und Lastwagenfahrer dafür ausgesprochen, ihren Streik fortzusetzen. Damit steht zu befürchten, dass sich die Situation an den griechischen Tankstellen weiter zuspitzt. Durch den Streik, der bereits seit Montag andauert, gibt es an der Ägäis kaum noch Benzin. Dies zeigt sich insbesondere in Nordgriechenland sowie auf den Inseln und hier vor allem auf Kreta. Besonders betroffen von der Situation sind Touristen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Zudem machen sich mittlerweile deutliche Engpässe bei der Versorgung von Obst und Gemüse bemerkbar.
Eine brisante Reise ist es schon. Der syrische Präsident Bashar Assad und der saudi-arabische König Abdallah sind zurzeit im Libanon. Die Beziehungen zwischen Syrien und dem Libanon sind traditionell sehr gespannt. Der Libanon wirft Syrien vor, Drahtzieher zu sein am Mord des früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri im Jahr 2005. Jens Wiening berichtet.
Es war ein symbolhafter Besuch und er zeigt den Willen der arabischen Welt, die eigenen Probleme auch selbst zu lösen. Nach dem Treffen hob Syriens Präsident Assad den Daumen und sagte, es waren hervorragende Gespräche. Ein Sprecher teilte mit, Assad und der saudische König Abdullah hätten betont, wie wichtig Stabilität sei und dass die Interessen des ganzen Landes über denen Einzelner stehen würden. Seit die Hisbollah davon ausgeht, dass einige ihrer Mitglieder wegen des Mordes an dem ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri angeklagt werden, drohen Unruhen im Libanon. Dass Syriens Präsident Assad nun gemeinsam mit dem saudischen König Abdullah nach Beirut gereist war, um diese Spannungen zu lösen, ist für Rami Khoury, einem Professor an der American University of Beirut, ein gutes Zeichen. Die Saudis und die Syrer repräsentieren die beiden ideologischen Pole in der arabischen Welt. Wenn sie zusammenarbeiten, können sie Situationen entschärfen. Arbeiten sie gegeneinander, eskaliert die Lage. Dass beide heute zusammen nach Beirut gekommen sind, zeigt mir, dass wir im Libanon erst mal 3 bis 6 Monate Ruhe haben werden. Das ist ein sehr positives Zeichen für Libanon. Das bedeutet, dass wir zumindest 3 bis 6 Monate von Ruhe haben. Es war Hassan Nasrallah, der Chef der radikalen Hisbollah, der mit seinen Äußerungen in der vergangenen Woche für Unruhe gesorgt hatte. Er bezeichnete die Mitglieder des UN-Tribunals, die den Mord an Rafik Hariri aufklären sollen, als Handlanger Israels und der USA. Sollten tatsächlich Mitglieder seiner Hisbollah wegen des Mordes an Hariri angeklagt werden, drohte er mit Widerstand. Sie wollen den Libanon in eine noch schlechtere Situation stürzen als jetzt. Doch sollen sie tun, was sie wollen. Sie werden die Verantwortung tragen müssen. Die Hisbollah hat vor niemandem Angst. Syrien hat beste Kontakte zu Hisbollah, stand sogar selbst unter Verdacht, in den Mord an Hariri verwickelt zu sein, hat das aber immer bestritten. Auf internationalen Druck musste Syrien damals seine Truppen aus dem Libanon abziehen. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten ist sehr belastet. Der Sohn des ermordeten Rafik Hariri ist inzwischen selbst Ministerpräsident im Libanon. Es war heute auch das erste Mal, dass Syriens Präsident Assad seit dem Anschlag im Jahr 2005 in den Libanon gereist ist. Mit seinem Besuch stärkt Assad der Regierung im Libanon den Rücken und erkennt auch indirekt dessen Eigenständigkeit an.
Erneut haben heute die Textilarbeiter in Bangladesch gewaltsam demonstriert. Gestern hat die Regierung zwar beschlossen, ihren Mindestlohn fast zu verdoppeln auf umgerechnet 33 Euro, aber die Arbeiter hatten 56 Euro gefordert. Entsprechend groß ist ihre Wut, wie Kai Küstner beobachtet hat.
Autos mit eingeschlagenen Fensterscheiben, Barrikaden auf den Straßen und Haufen brennender Kleidungsstücke. Die aufgebrachten Textilarbeiter haben in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Erneut, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass die protestierend durch die Straßen ziehen. Begleitet von mit Schlagstöcken bewaffneten Polizisten machten die Textilarbeiter ihrem Unmut Luft. Was auf den ersten Blick überraschend sein mag, ist die Tatsache, dass das am Tag passiert, nachdem die Regierung fast die Verdopplung des Mindestlohns in der Branche zugesagt hatte. Doch wer die Arbeiter selbst fragt, der bekommt darauf eine eindeutige Antwort. Im Durchschnitt geben wir jeden Monat 4.000 Taka aus zum Leben. Jetzt soll der neue Mindestlohn bei 3.000 liegen. Was sollen wir damit anfangen? Wer kann davon leben? Wir wollen mindestens 5.000 Taka. Aus Sicht der Arbeiter lässt sich das auf die Formel bringen, das ist alles viel zu wenig und kommt dazu auch noch viel zu spät. Seit Jahren protestieren sie, nun sollen sie aber mit der Erhöhung noch bis November warten. Die britische Wohlfahrtsorganisation ActionAid hat errechnet, will man den Arbeitern wirklich lebenswerte Bedingungen ermöglichen, müsste man ihnen das Gehalt dieses Jahr verdoppeln, im nächsten auch und in 2 Jahren erneut. Schon seit langem beklagen sich Gewerkschaftler, die Fabrikbesitzer würden in Luxusautos durch die Gegend fahren, deren Angestellte aber unter teilweise erbärmlichen Bedingungen arbeiten müssen. Aus Sicht der Industriellen stellt sich die Lage anders dar. Sie könnten nun wirklich nicht mehr zulegen bei den Löhnen, sagen die, weil sie sonst Gefahr laufen, Aufträge zu verlieren. Jede Menge internationaler Mode Großketten lassen in Bangladesch herstellen. Zara, Walmart, H&M, Marks & Spencer, um nur einige zu nennen. Ginge es denen nicht darum, Kosten zu sparen, würden sie nicht in Bangladesch nähen lassen. Die Befürchtung der Fabrikbesitzer ist, die gehen woanders hin, wenn das hier zu teuer wird. Die Textilindustrie ist der allerwichtigste Wirtschaftszweig des Landes. Sie ist für 80% aller Exporteinnahmen Bangladeschs verantwortlich. 3,5 Millionen Menschen beschäftigt die Branche unmittelbar. Millionen von Familien hängen von ihr ab. 80% der Angestellten sind Frauen. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu gewaltsamen Protesten gekommen. Und es sieht im Moment nicht danach aus, als würde sich die Lage beruhigen.
Arizona gerät zunehmend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, vor allem in den USA. Denn nachdem ein Bundesgericht am Mittwoch wesentliche Passagen des umstrittenen Einwanderungsgesetzes von Arizona gestoppt hat, will die Gouverneurin des Staates nun zurückschlagen und gegen diesen Beschluss des Bundesgerichtes vorgehen. Ein Fall, der zunehmend auch zur Munition im Wahlkampf für die Zwischenwahlen im November in den USA wird. Und das heißt dann auch auf Bundesebene. Aus Washington, Ralf Siener.
Arizonas Gouverneurin gibt nicht auf. Ihre Anwälte legten beim Berufungsgericht in San Francisco Beschwerde gegen die Entscheidung einer Bundesrichterin ein, entscheidende Teile des Arizona-Einwanderungsgesetzes als diskriminierend einzustufen und zu blockieren. Arizona trage wegen seiner über 500 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Mexiko die Hauptlast der illegalen Einwanderung in den USA, erklärte die Gouverneurin. Ihr Bundesstaat sei dadurch mit einer ständig wachsenden Kriminalitätsrate konfrontiert, vor allem mit wachsendem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel und mit ständig steigenden Sozialausgaben. Das Einwanderungsgesetz sei ein Akt der Notwehr, weil die Obama-Regierung dem kriminellen Geschehen tatenlos zusehe, so die Arizona-Gouverneurin. Laut Umfragen unterstützt die Mehrheit der Amerikaner das Vorgehen der Gouverneurin. Das Thema illegale Einwanderung wird zunehmend gefährlich für den US-Präsidenten. Die Bundesrichterin hatte entscheidende Teile des Arizona-Gesetzes gestoppt, weil sie unterstellen, dass illegale Einwanderung ein Verbrechen ist, während die US-Bundesgesetze diesen Tatbestand lediglich als ziviles Vergehen einstufen. Außerdem sei es weder angemessen noch im öffentlichen Interesse Arizonas, dass Zuwanderer ständig ihre Papiere bei sich tragen müssten und beim geringsten Verdacht auf ihren Aufenthaltsstatus überprüft werden dürften, so die Richterin.
Und zum Schluss zur Leichtathletik-Europameisterschaft in Barcelona. Die geht ja am Sonntag schon wieder zu Ende. Und nachdem es zu Beginn etwas schleppend lief für die deutschen Athleten, war dann gestern doch auf einmal Doppelgold drin. Und was ist heute zu erwarten? Dirk Walsdorf meldet sich aus Barcelona.
Das Doppelgold von gestern Abend hat die gesamte deutsche Mannschaft in Barcelona beflügelt. Der vierte Wettkampftag läuft bisher ganz nach Plan. Hochspringerin Ariane Friedrich und die Kugelstoßer Ralf Bartels und David Stoll waren in ihren Vorkämpfen souverän. Die Hürdensprinterinnen um Caroline Nitra stehen geschlossen in der nächsten Runde. Und Siebenkämpferin Jennifer Oeser liegt nach den ersten beiden Disziplinen bereits auf Medaillenkurs. Nachdem gestern drei Frauen deutsches Edelmetall holten, ruhen auch heute die Hoffnungen ausschließlich auf DLV-Athletinnen. Hammerwerferin Betty Heidler und die drei Stabhochspringerinnen haben gute Chancen, die deutsche Bilanz in Barcelona weiter zu verbessern. In der ersten Entscheidung des Tages verteidigte der Franzose Johan Denis seinen Titel über 50 Kilometer gehen. Der Berliner André Höhne wurde Siebter.
Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.